Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Marc Ohrendorf. Marc ist Rechtsanwalt, Berater und Podcaster. Ihr kennt ihn vielleicht alle aus seinem bekannten Podcast Irgendwas mit Recht. Marc, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, danke für die Einladung.
Da ich heute so einen berühmten Podcaster bei mir habe, habe ich auch schon 2 Aufnahmen gemacht, damit ich ein bisschen üben konnte. Und du bist jetzt Nummer 3, das heißt, es müsste alles super als One-Take funktionieren.
Sehr gut. Ja, das ist auch immer hilfreich.
Aber Marc, jetzt haben wir schon erzählt, was du alles erreicht hast. Aber wie bist du denn so in die Branche der Rechts- und Steuerberatung gerutscht?
Also ich bin von Haus aus Rechtsanwalt. Ich habe aber nicht als klassischer Rechtsanwalt gearbeitet im Sinne von analysier mir mal, wie sich irgendwelche Gesetzesnovellen auf mein Datenschutzproblem auswirken oder ähnliches, sondern ich habe relativ früh angefangen, strategische Beratung zu machen, viel zum Thema Verhandlungsmanagement beraten, sowohl sozusagen Mandantinnen und Mandanten im klassischen Sinne als auch aber andere Anwältinnen und Anwälte und war dann da oft als Shadow Negotiator tätig, also habe im Hintergrund sozusagen Verhandlungen strukturiert und fand dieses strategische Element des Juristischen eigentlich immer besonders spannend. Und da ich auch noch so ein bisschen so ein Techie bin, habe ich dann irgendwann diesen Podcast Irgendwas mit Recht gegründet und habe darüber so mein Tech-Element mit reingebracht. Und jetzt bin ich gerade neben meiner Tätigkeit als Anwalt und Berater tätig in der Verlagsbranche, war erst bei Wolters Kluwer in Hürth, dann beim Institut für Wissen in der Wirtschaft in Düsseldorf und mache da so digitales Produktmanagement und Business Development sozusagen immer für den Rechtsmarkt und für den Steuermarkt, weil ich da sozusagen ja auch herkomme und weiß, wo so die Prozesse sind, wie die Arbeitsabläufe laufen etc.
Das ist ja eine ziemlich ungewöhnliche Karriere, das hört man ja nicht oft. Kannst du ein bisschen deine Erfahrung teilen, was du aus den ganzen Gesprächen mit den Kollegen mitgenommen hast? Ich glaube, du hast ja schon fast 200 Podcast-Folgen gedreht, wenn man die mal so zusammenrechnet. Da hast du ja ganz viele tolle Gesprächspartner kennenlernen dürfen und über ganz viele Themen gesprochen.
Ja, also das ist natürlich schwierig, weil es eben so divers ist. Ich glaube, das ist auch das erste Takeaway. Also es ist viel diverser, als man denkt. Und zwar nicht nur dahingehend, welche Rollen es alle so gibt mit Steuern und Recht. Da fallen einem, wenn man mal länger nachdenkt, vielleicht noch so 20, 25 ein. Aber selbst in derselben Rolle gibt es unfassbar diverse Menschen. Also ich habe, weiß ich nicht, 10, 15 Leute interviewt zu Corporate M&A, die also Unternehmenstransaktionen beraten und betreuen. Und das sind 15 komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wenn man dann zum Beispiel den Podcast hört, weil man es auf der einen Seite interessant findet, auf der anderen Seite aber vielleicht auch, weil man so ein kleines bisschen das Medium nutzen möchte, um was über den zukünftigen Chef zu erfahren, weil man vielleicht ein Vorstellungsgespräch bei der Person ohnehin hat und man googelt das und man findet die, dann findet man eben auch ganz schnell heraus, ob das ein persönlicher Match ist oder nicht. Und das ist echt ganz nett, weil das ist so ein netter Nebeneffekt dieses Podcasts, der ja eigentlich so ein juristisches Fachgespräch über ein bestimmtes Thema ist, dass Leute eben sagen, hey, ich habe darüber jemanden kennengelernt oder habe vielleicht auch eine Referendariatsstation dort gefunden, weil ich den im Podcast gehört habe und mich dann da beworben habe. Das macht auch total viel Freude und ist echt befriedigend. Ist noch so ein kleines Add-on on top.
Was mich total überrascht hat, als ich dann angefangen habe, wie freundlich die meisten Kollegen doch sind. Also die freuen sich eher, wenn man anruft und die mal zum Podcast einlädt und Sachen mit denen bespricht, wo man eigentlich denkt, so der typische Rechtsanwalt, Steuerberater, der macht irgendwas in seiner Kammer hinter dem Schreibtisch, der mit Menschen nichts zu tun haben. Aber das ist gar nicht so. Viele Kollegen sind doch sehr offen.
Ja, total. Also ich glaube, bei manchen gibt es ein bisschen Sorge, gerade bei den Rechtsanwälten, bei den Steuerberatern noch weniger, was Falsches zu sagen und sozusagen dann nicht total präzise in den feinsten Feinheiten des Rechts unterwegs zu sein. Aber das kann man den meisten dann auch ganz gut nehmen, indem man so ein ausführliches Vorgespräch macht und einfach auch so ein bisschen zeigt, dass die ja die Experten sind und man selber zwar was beitragen kann, weil man den juristischen Background hat und versteht, was die sagen, aber natürlich nie in der absoluten Detailtiefe eintauchen kann, wie jemand, der das jeden Tag 10, 12 Stunden macht oder 8 Stunden. Und da merken die dann auch relativ schnell, ja, okay, gut, das ist hier doch eine andere Flughöhe als bei jemandem, der da wirklich hauptberuflich in diesem einen einzigen Rechtsgebiet unterwegs ist.
Das hast du sehr schön formuliert. Ich sage meinen Partnern immer, tut so, als wäre ich euer Praktikant. Das kommt aber auch nicht immer so gut an. Das sind die auch immer irritiert. Also der Flughöhe finde ich super.
Ja, ja.
Jetzt haben wir so als Standardthema-Moment immer das Thema künstliche Intelligenz. Ist das bei dir auch so ein Dauerbrenner, der immer wieder aufkommt?
Ja, klar. Also ich bin parallel dazu in einem Ehrenamt an der Bucerius Law School noch tätig, als Director am Center on the Legal Profession. Da beschäftigen wir uns sozusagen als Think Tank damit, wo sich der Rechtsmarkt in Zukunft hin bewegt. Und da gibt es zwei Trends. Der eine ist der demografische Wandel, der den Rechtsmarkt natürlich erfasst, wie alle Märkte. Und der zweite ist im Prinzip auch wie alle Märkte KI. Und die beiden in Kombination sind eine explosive Mischung, würde ich fast schon formulieren. Aber gewissermaßen ist vielleicht auch, wenn es gut läuft, KI Teil der Lösung des Problems demografischer Wandel und damit Fachkräftemangel. Aber das ist wahrscheinlich auch eher eine Utopie. Aber ich gehe da eher positiv ran, weil ich schon auch beobachte, dass viele gerade an ihren Prozessen, an ihren Workflows arbeiten und da doch auch einige Tätigkeiten jetzt schon wegfallen, die bislang vielleicht eher so Entry-Level-Jobs vorbehalten waren. Und das kann dann eben zunehmend in Zukunft immer mehr auch die KI übernehmen.
Ja, wenn ich mal so träumen darf oder mir was wünschen darf, wäre mein großer Wunsch ja, dass die KI uns genau so viel unterstützt, dass wir alle weiterhin tolle Jobs haben, beliebt sind, begehrt sind, aber dass dieser Fachkräftemangel endlich wieder weg ist. Wie ist denn da so die Einschätzung am Markt? Wird das geteilt oder ist ja eher die Sorge, dass wir doch mehr zu ersetzen sind, als wir heute denken?
Also man kann unterteilen nach Low-Touch und High-Touch-Tätigkeiten. Bedeutet, wie viel Standardisierung ist da eigentlich möglich? Und wenn man das jetzt noch weiter auffächern wollen würde, müsste man eigentlich auch noch unterteilen nach Komplexität. Also eine High-Touch, Low-Complexity-Tätigkeit, die darf es eigentlich nicht geben. Also etwas, wo viel Zeit reinfließt, was aber inhaltlich einfach ist, das muss eine KI machen. Etwas inhaltlich Einfaches mit wenig Touch kann auch die KI machen. Also Touch meint immer Kontaktpunkte und sozusagen zeitliches Investment. Und lediglich die High-Complexity, High-Touch-Themen, die bleiben wahrscheinlich der menschlichen Arbeit vorbehalten. Sprich wirklich komplexe Steuer- und Rechtsberatung. Und das ist auch eine gute Nachricht, denn es gibt einfach Tätigkeiten, die sind, wenn man mal objektiv drauf blickt, vielleicht nicht so besonders kognitiv herausfordernd wie andere Tätigkeiten. Also ich nenne mal ein Stichwort, in einem virtuellen Datenraum zu sitzen bis nachts um 3 und Unterlagen durchzuklicken, wovon 90% in Ordnung sind und unter 10% irgendwie eine wirkliche Relevanz haben, ist jetzt nichts, wo man unbedingt eine Promotion und 10 Jahre Studium für braucht, um es mal so zu formulieren. Oder irgendwelche Datenverarbeitungsverzeichnisse zu schreiben im Datenschutzrecht ist ein ähnliches Beispiel. Während sozusagen die komplexe Rechtsberatung mit Gesetzesänderungen, wie wirkt sich das aufs Unternehmen aus, was müssen die verschiedenen Stakeholder im Unternehmen dann in Zukunft anders machen, um da compliant zu sein etc., das ist natürlich eine gewisse Komplexität. Und das ist auch so individuell auf die Mandantin zuzuschneiden, dass das in der pauschalierten Form auch mit tollen technischen Entwicklungen in den nächsten, ja, ist immer schwer eine Jahresangabe zu nennen, aber in den nächsten Jahren keine KI abnehmen können wird.
Ich habe mich am Wochenende auch mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ich bin ja noch, ich sag mal, in der Vor-KI-Zeit geboren, aufgewachsen, groß geworden. Mir ist aber aufgefallen, das hat wirklich viel gebracht. Ich habe mal meinen strategischen Themen geschaut, schreibe mir meinen Businessplan, liebe KI, und da kam echt was Vernünftiges bei raus und das auch in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Aber ich habe dann gedacht, klar, aber ich stelle natürlich auch die richtigen Fragen und das kann ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Und ich kann das nachher auch würdigen, ob das, was da steht, Hand und Fuß hat oder ob das eigentlich der Quatsch ist. Das heißt, so aus meiner Sicht würde ich sagen, die KI war mir dann eine Riesenhilfe, aber mein Wissen, das ich habe, wäre nicht ohne weiteres zu ersetzen gewesen.
Ja, also die richtige Frage zu stellen, das geht ja so in die Richtung Prompt Engineering als Stichwort, also die richtige Aufforderung an die KI zu schreiben. Das ist ein gewisses Skillset, das man lernen muss und das man dann eben aber auch irgendwann kann. Und das im Übrigen, glaube ich, auch wieder abstrahiert werden wird. Bedeutet, nicht jeder in jeder Funktion in einer Rechts- oder Steuerkanzlei muss da lange Prompts schreiben, weil es Standardaufgaben geben wird, die sich einfach hinter einem Button verstecken. Also ich sag mal, weiß ich nicht, aus einem Dokument alle Beträge und Liefernummern extrahieren. Das könnte man heute mit einem Prompt über ChatGPT machen. Das wird perspektivisch ein Button sein in Word. Und dann poppt vielleicht so ein kleines Fenster auf und dann wird man noch gefragt, was genau wollen Sie? Und dann gibt man da einen Betrag und Liefernummer und Lieferdatum und dann kriegt man es extrahiert daraus. Aber da muss man nicht schreiben, hallo, agiere als Anwalt, du hast die folgende Situation und so weiter. Das ist ja auch schon mal relativ schnell, wenn man das gut machen will, eine halbe Seite Text oder eine Seite sogar, so ein langer Prompt. Das wird da einfach hinterlegt werden und versteckt sich dann wieder hinter so einem Button, sodass auch diejenigen, die da jetzt gar nicht so tief technisch einsteigen möchten, das dann doch recht praktisch und auch in der Praxis bedienen können.
Jetzt stelle ich mir das so vor, für mich ist das eine Riesenumstellung. Ich mache den Job schon seit 20 Jahren, ich habe auf meine Prozesse, die auch so ein bisschen praxiserprobt sind, ich weiß, wo ich überklicke im Internet oder auf meiner Festplatte, wo die Vorlagen und so weiter sind. Aber ich würde mir vorstellen, die junge Generation, die wächst ja mit KI, nimmt nichts auf. Das heißt, wenn die auf den Arbeitsmarkt kommen, sind die es ja eher gewohnt, mit KI zu arbeiten und nicht mit meinen alten Vorlagen. Wird sich das dann nochmal deutlich ändern in der Branche?
Also KI ist aus meiner Sicht die Schnittstelle zwischen Berater, Mandantin und Fachverlag. Und damit meine ich Folgendes. Fachverlage liefern bislang Wissen in abstrahierter Form, was aber inhaltlich natürlich korrekt ist. Der Berater hat einen gewissen Erfahrungsschatz und kennt die Mandantin und die Mandantin hat nochmal Sachverhalt aus dem konkreten Problem. Und wenn man diese drei Informationen jetzt zusammenfügt, dann kann die KI dabei sehr stark helfen. Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Aktuell, wir nehmen mal irgendein Beispiel, telefoniert der Steuerberater oder der Anwalt, ist egal, mit der Mandantin und sagt, du pass auf, ich nehme mal einen Anwalt, weil es eher meine Welt ist. Ich habe hier folgendes Problem, ich glaube, ich muss jemanden fristlos kündigen. Dann fragt der Anwalt, was hat die Person denn gemacht? Ja, einen Kollegen geschlagen, wir nehmen mal einen ganz einfachen Fall, ja. Und dann würde man sich jetzt hinsetzen, entweder der Anwalt selbst oder vielleicht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, weil es eine ziemlich einfache Aufgabe ist, oder eine Referendarin oder ein Referendar, und fragt sich dann, okay, wo ist denn die Vorlage aus der Kanzlei für Kündigungsschreiben? Habe ich vielleicht doch noch eine Sonderfrage, dann gucke ich mal noch im Kommentar beim Fachverlag nach. Oder wenn ich keine Vorlage habe, ziehe ich mir aus dem Fachverlag, aus dem entsprechenden Formularbuch die Vorlage raus. Und dann füge ich das ein mit den Informationen, die Mandantin mir gegeben hat. Wie heißen die beteiligten Personen? Wann ist das passiert? Was genau ist passiert? Ich muss das ja auch möglichst detailliert beschreiben. Ich muss eventuell noch Zeugen benennen, sozusagen der Sicherheit halber, damit das alles auch glaubhaft ist. Und dann habe ich ein Dokument. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel stattdessen das Telefonat oder den Teams-Call, den Zoom-Call mit der Mandantin einfach aufgezeichnet hätte und hätte der KI gesagt, hier pass auf, unsere Vorlage Kündigung liegt da und da und zusätzliche Infos gibt es im Modul das Kündigungsverfahren aus Arbeitgebersicht vom Verlag X. Schreib mir mal das Dokument, dann fällt das bei der KI natürlich nach 30 Sekunden einfach raus. Und das wird aus meiner Sicht mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit passieren, dass diese einfachen Tätigkeiten alle automatisiert werden. Und zwar bis zu der Stufe, wo dann wieder ein Mensch drüber schaut. Also schon aus haftungsrechtlichen Gründen wird es nicht so sein, dass das dann automatisch rausgeht und dann passt es schon. Da wird immer noch jemand drüber schauen und auch drüber schauen müssen. Aber das hat natürlich, wir haben es gerade eben schon angedeutet, auf jeden Fall die Folgefrage in sich, wie bilden wir die Leute aus, dass die besser werden als die KI sozusagen, dass die wirklich beurteilen können, ob das, was da jetzt die KI als Ergebnis vorschlägt, richtig ist. Das muss ja nicht mal sozusagen eine Halluzination sein, wie man das nennt, wenn eine KI sich irgendwas ausdenkt, sondern das kann ja auch einfach mal ein falsches Datum sein, dass irgendwie im Transkript des Teams-Calls ist nicht der 3.12. genannt, sondern der 3.2. und das kommt schon nicht hin, weil dann wäre das viel zu lange her oder nächstes Jahr, also erst in der Zukunft. Solche einfachen handwerklichen Themen müssen einem ja auch auffallen. Und allein dafür ein Auge zu haben und auch zu wissen, wie muss so ein Schriftsatz am Ende eigentlich aussehen, dass der dann korrekt ist? Oder wie muss eine Buchung bei euch Steuerberatern aussehen? Und ne, du kannst das mit einem Blick auf so ein Dokument sagen, ja, das hier hat jemand gemacht, der da Ahnung von hatte oder halt auch nicht. Da habe ich ehrlich gesagt noch keine Antwort drauf, wie die Leute da hinkommen und wie die da besser werden, außer ziemlich steile Lernkurve am Anfang im Job, weil der Arbeitgeber das Problem hat, dass er diese ganzen anfänglichen Tätigkeiten in den ersten Monaten eben nicht mehr einfach so abrechnen kann bei der Mandantin, weil alle wissen, dass das am Ende des Tages häufig auch KI macht. Und daher die Zeit kürzer ist, die Menschen sozusagen extern unbezahlt, also nicht abrechenbar, arbeiten können in den Kanzleien. Das wird eine große Herausforderung.
Gibt es denn schon, ich sag mal, geschützte und spezialisierte KI-Systeme für Steuerberater? Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig. Ich tippe Mandantendaten in ein offenes System ein. Das ist vielleicht ein bisschen Dazu kommt noch, ich bin ja in einem gewissen Fachbereich unterwegs und will ja vielleicht gar nicht alles Mögliche von der KI wissen. Und das gab es auch in der Vergangenheit schon, man hatte ja eine Datenbank und da konnte ich eine Frage reinstellen bei den Verlagen und da kam auch schon mal ein vernünftiger Artikel und sowas bei rum. Also das ist ja nicht ganz neu. Gibt es da dann auch schon Sachen in der Entwicklung?
Die Frage muss man ein kleines bisschen aufdröseln, denn wenn man sich alle KI-Lösungen, die da draußen so rumschwirren, anguckt, muss man sehr genau hinschauen, auf welcher Ebene die Lösung stattfindet. Die grundlegendste Ebene wäre ein sogenanntes Foundation Model, also so ein gesamtes Large Language Model. Wenn wir gerade über KI sprechen, meinen wir ja meistens Large Language Modelle, aber es gibt natürlich noch sämtliche andere Arten von künstlicher Intelligenz, aber wir setzen das jetzt mal gerade synonym, weil das im allgemeinen Sprachgebrauch ja häufig auch synonym verwandt wird. Und dann gibt es diese Foundation Models wie zum Beispiel ChatGPT. Ganz am Anfang des Hypes, es ist natürlich auch ein Hype, haben alle gesagt, jetzt bauen wir das Legal oder das Tax Language Model. Das ist völlig utopisch, weil das solche Energie- und Hardwarekosten, also am Ende des Tages Technologie- und Entwicklungskosten nach sich zieht, wie es keine einzige Einheit alleine stemmen kann. Also wir sprechen hier von einem 2 bis 3, vielleicht sogar, also 2 bis 3-stelligen Millionenbetrag, vielleicht sogar 4-stelliger Millionenbetrag, sprich 1-stelliger Milliardenbetrag, um so ein Modell zu entwickeln. Das ist völlig raus. Dann gibt es die zweite Ebene, solche Modelle fein zu tunen. Da gibt es ja ganz nischige Anwendungsfälle. Ich habe aber noch keine fein getunten Modelle im Textbereich gesehen. Das kommt gerade eher so aus der Industrie. Da sind mir so ein paar Fälle bekannt bei Automobilherstellern, die zum Beispiel so Fehlerdetektion machen anhand von so einem Katalog von alten, aufgefundenen Fehlern, aber nicht im Textbereich. Und dann gibt es die dritte Ebene, das ist sogenanntes Prompt Engineering. Wir haben eben schon drüber gesprochen, was Prompts so machen, die dahinterlegt werden und die auf ein solches vorhandenes Modell sozusagen dann agieren. Und das wird häufig kombiniert mit Retrieval Augmented Generation, RAG. RAG, jetzt mal ganz kursorisch zusammengefasst, ist die Durchsuchbarkeit von vorhandenen Daten durch die KI. Sprich, man kann ein eigenes PDF hochladen und das durchsuchen lassen. Und das geht häufig dann eben auch mit Daten des Steuerberaters und damit der Mandantin, weil man das in einer lokalen Umgebung aufsetzen kann. Heißt, da lädt man das eben nicht zu ChatGPT hoch. Davon muss man auch ganz dringend nochmal hier explizit abraten. Bitte nicht machen. Ist echt ein Problem. Auch haftungsrechtlich. Sondern man macht das in einer lokalen Umgebung, das heißt eine virtuelle Instanz von ChatGPT, die nur der Kanzlei zur Verfügung steht und die da dann eben auch sicher ihre Daten und die Daten der Mandantin einpflegen kann. Und jetzt wiederum gibt es manche Kanzleien, die das selber aufsetzen, die eine gewisse Größe haben. Und es gibt eben auch Anbieter, die das für Kanzleien machen, die sagen, pass auf, hier ist unsere Softwarelösung, kann man alles ganz gut machen. Da haben wir noch ein bisschen unsere eigenen Daten mit reingepackt, aber nur für die Suche. Sozusagen, wenn das aus Verlagssicht kommt, dann können Sie im Rahmen von Retrieval Augmented Generation noch unsere Informationen durchsuchen und ansonsten ist das alles lokal bei Ihnen. Das sind die Lösungen, die ich so sehe. Dass jetzt jemand wirklich von Grund auf ein Large Language Model baut für den Textbereich, das macht auch wirtschaftlich einfach keinen Sinn.
Also ich als Steuerberater, Unternehmer würde jetzt direkt sehen, ich habe dadurch langfristig einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich KI gut nutze. Ich muss aber erst einmal mein Team in das Thema reinbringen. Ich würde aus dem Bauchgefühl sagen, ich habe auch schon einen kurzfristigen Wettbewerbsvorteil. Wenn gerade für junge Leute in den Job kommen, ist das vielleicht total spannend, sowas gemeinsam zu entwickeln.
Ja, ja, guter Punkt. Also das ist zum einen sowas zu entwickeln, weil da vielleicht sich auch viele ausleben können, abseits ihrer primären Interessen. Zum anderen aber auch ist es ein extremer Vorteil im Recruiting, weil du ja auch signalisierst, hey, guck mal, unsere Kanzlei ist so aufgestellt, dass eben nicht mehr alles per Hand gemacht werden muss. Die einfachen, vielleicht auch eher monotonen Aufgaben, die macht eben bei uns schon die KI. Und deswegen ist deine Arbeit bei uns auch einfach interessanter. Also es ist auch ein echt spannender Recruiting-Aspekt, sozusagen Benefit nicht mehr Obstkorb, sondern Einsatz von einem gewissen Tech-Stack, einer gewissen Technologie innerhalb der Kanzlei, die darauf schließen lässt, dass man da spannendere Arbeit macht als Mensch.
Jetzt war das in der Vergangenheit ja so, wir haben ja viele kleine Kanzleien, ein paar ganz große und ein bisschen was in der Mitte. Ich würde sagen, für die ganz Großen ist das total einfach umzusetzen, für die in der Mitte kriegen es vielleicht auch noch irgendwo hin. Wenn ich jetzt vorstelle, ich habe einen Steuerberater, 3 bis 5 Mitarbeiter, so eine typische Einzelkanzlei, fände ich es, glaube ich, schwierig, das in meinem Team zu implementieren. Oder ist das einfach?
Also etwas von der Stange kaufen und implementieren ist, glaube ich, relativ einfach. Gleichwohl muss man sagen, ich bin von der Stange Lösungen noch nicht so hundertprozentig überzeugt, denn die haben 2 Probleme. Zum einen ist der Markt relativ am Anfang, da muss ich einfach noch ein bisschen was entwickeln. Und zum anderen arbeitet der Steuerberater in Buxtehude ja vielleicht auch intern einfach ganz anders als der Steuerberater in Düren, als in Köln, als in Stuttgart und so weiter. Das heißt, das ist immer so ein bisschen Hit or Miss, ob die Software gerade wirklich die Prozesse abbildet, die in der Kanzlei schon bestehen. Jetzt kann sich so eine Kanzlei bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar eine neue Software anpassen. Wir wissen aber, dass das ein ziemlicher Painpoint für viele ist. Heute machen wir jetzt schon wieder alles anders und nächstes Jahr kommt die andere Software. Wir müssen schon wieder alles umstellen. Da hat ja keiner so richtig Lust drauf. Deswegen ist meine Prognose, dass sich in diesem Bereich der ganz kleinen Einheiten von 2 bis 5 Steuerberatern wahrscheinlich, es dauert noch ein paar Jahre, irgendwas als Best Practice durchsetzen wird. Etwas, das für die meisten gut funktioniert und das nutzen dann alle. Das kommt wahrscheinlich von so einem bekannten Marktteilnehmer. Ich habe da keine Insights, was die entwickeln, aber ich würde mal vermuten, dass so eine Datev und Co. da schon relativ nah dran sein werden und so ein bisschen auch wissen, was die Steuerberater brauchen. In dem Segment darüber, der etwas größeren Einheiten, da würde ich das etwas anders einschätzen. Denn jetzt, wir reden jetzt nicht von den Big Four, wir reden jetzt von Einheiten mit 10 bis 100 Steuerberatern, sagen wir mal. Denn die haben ja schon ein kleines bisschen Entwicklungsbudget. Und wir reden hier nicht von mehreren Millionen Euro, sondern wir reden hier von einem Pilotprojekt in einer 5-stelligen Summe. Und wenn man merkt, das bringt uns was, kann man ja immer darauf aufsetzen. Und dann hat man sozusagen auch die Kosten relativ schnell amortisiert, weil man merkt, wir haben dadurch einen Benefit in unserem Business und kriegen die dann halt wieder plus minus null rein. Und irgendwann macht man natürlich dann auch Profit damit. Und da braucht es aber natürlich intern zeitliche Ressourcen neben den finanziellen und auch ein gewisses Mindset, dass man einfach sagt, wir probieren mal was aus, wir gucken mal, was da eigentlich funktioniert und da relativ agil unterwegs ist, um den eigenen Laden zu entwickeln. Und da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also es gibt natürlich auch einfach viele Menschen, die wollen mit diesen ganzen Business Functions in der Kanzlei gar nicht so viel zu tun haben. Die wollen ja gerne Rechts- oder Steuerberatung machen. Deswegen sind die ja auch Steuerberater oder Rechtsanwalt geworden und eben nicht irgendwie Technologie entwickeln. Ja, und da braucht es aber dann wiederum die gute Nachricht, so viele Menschen braucht es da gar nicht. Da braucht es pro Kanzlei vielleicht 1 oder 2, die das gerne möchten. Und dann bringt man damit schon alle auch ziemlich gut voran.
Ich muss sagen, das höre ich persönlich ja super gerne. Ich bin bei uns ja für die Strategieentwicklung zuständig. Ich bin aber nicht so der Techie. Das heißt, wenn ich Technologie nutze, muss die eigentlich schon funktionieren. Ich bin also nicht der Typ, der vorne rumbastelt. Das heißt, ich könnte mich auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ich muss das Thema im Blick behalten, sollte mich auch ein bisschen damit beschäftigen, aber ich kann auch ein bisschen warten, bis die Branchenlösungen da sind und ich es dann einfach nutzen kann.
Ja, und ich glaube, der Rechtsmarkt und der Steuermarkt funktionieren da auch ein kleines bisschen anders, weil die Märkte einfach unterschiedlich strukturiert sind. Also der Steuerberatermarkt ist ja sehr dezentral, sehr fragmentiert auch. Wir haben zwar einen gewissen Konsolidierungsprozess. Ihr seid ja auch sehr stark gewachsen über die letzten Jahre und eben sozusagen von der typischen 2, 3 Mann-Kanzlei dann auch ein bisschen abgewichen. Aber im Rechtsmarkt sieht es so aus, dass es keine Big Four gibt, sondern ich sag mal, da gibt es die Big 100, die alle über ein paar Dutzend Berufsträger haben, teilweise bis zu 600-700 in einer Nation, also allein nur in Deutschland, und weltweit dann tausende Anwälte. Das haben wir im Steuermarkt eben nur bei den Big Four, und dann kommt eine ganze Menge relativ wenig und dann kommt wieder sehr viel, wenn man sich so die Marktstruktur anguckt. Und das bedeutet auch, dass natürlich im Rechtsmarkt etwas mehr Entwicklung wahrscheinlich intern stattfinden wird als im Steuermarkt, einfach aufgrund der Tatsache, dass es mehr potenzielle Entwicklungseinheiten gibt.
Wie sieht das denn bei den ganz großen Gesellschaften aus? Ist mal klar, es gibt nicht so viele Big Four-Gesellschaften, es gibt auch nicht so viele Next-Ten-Gesellschaften, aber die beschäftigen natürlich sehr viele Mitarbeiter.
Ja.
Und durch den Fachkräftemangel ist denn da jetzt vielleicht die Chance, also gar nicht die Gefahr, sondern die Chance, dass die vielleicht auch ein paar Mitarbeiter weniger benötigen und die dann auch für die breite Masse zur Verfügung stehen?
Das ist eine Chance. Das führt aber zur Folgefrage, wie man eigentlich abrechnet. Da musst du deine Pricing-Modelle natürlich überdenken, denn wenn du alles nur auf Basis einer Billable Hour machst, dann geht das nicht, wenn da kein Mitarbeiter ist, der die Billable Hour erbracht hat und wenn das durch Technologie erbracht wurde. Das heißt, da braucht man dann vielleicht eine Flat-Fee oder man braucht so eine Art Produktivisierung, dass man sagt, gewisse Dienstleistungen kosten XYZ und man fragt auch gar nicht mehr nach, ob das jetzt durch einen Menschen oder durch eine KI erbracht wurde. Aber da gibt es natürlich auch viele Folgeprobleme, bis hin zu manchen im Markt, die gerade sagen, wenn etwas durch KI erbracht wird und das stand nicht explizit drauf, dann ist das automatisch irgendwie ein Betrugstatbestand. Also ganz so weit würde ich nicht gehen. Das hängt sicherlich sehr davon ab, was man versprochen hat. Und wenn man die entsprechende Leistung versprochen hat für eine entsprechende Gegenleistung, sehe ich da jetzt noch keinen Betrugstatbestand. Aber das führt jetzt hier in der Tiefe ein bisschen zu weit. Ich will nur sagen, einfach nur sozusagen more for less, ohne auch die eigenen Geschäftsmodelle anzuschauen, das funktioniert dann ja auch nicht. Das heißt, da steckt eine ganze Menge dahinter. Das sehe ich auch in Workshops, die wir geben und was da so die Rückfragen sind. Am Ende des Tages ist es ein Kulturthema. Das ist kein Technologiethema allein, das ist ein Kulturthema. Denn alle Einheiten werden interdisziplinärer. Es geht weg von der reinen Rechts- und Steuerberatung. Es gibt immer mehr andere Funktionen, die auch in diesen Einheiten mitarbeiten. Bei den Big Four ist es ja sozusagen auch schon eingepreist. Also jedenfalls im Unternehmensberatungsteil ist es ja normal, dass Menschen von verschiedensten Hintergründen da auch arbeiten. Und diese ganzen Business Functions, die strecken jetzt aus meiner Sicht aber ihre Arme auch aus in Richtung Rechts- und Steuerberatung. Und das ist ein sehr interessanter Trend, denn dadurch entstehen eben die gerade angesprochenen anderen Geschäftsmodelle. Und da kann man sich auf ziemlich viel freuen, was da in den nächsten Jahren so kommt. Ich glaube, das ist gerade wirklich eine interessante Zeit, in der wir hier im Markt unterwegs sind.
Also was ich schon aus der Praxis mitnehme bei meinen Senior-Partnern, wir haben auch ein paar Partner, die sind so 60, 70, gehen auf die 80 zu. Und die sagen schon mal, Daniel, früher war das für mich alles viel leichter. Da hast du so den Standard-Steuerfragen, die Mandanten sind mit Standardproblemen zu dir gekommen. Du konntest denen relativ gut helfen, auch relativ schnell helfen. Also hast du einen über die Gebühren auch noch eine relativ gute Vergütung. Und heute kommen die Leute eigentlich nur noch Spezialfällen zu dir, weil die ganzen Standardfälle selber googeln. Könnte uns das nicht bei KI auch nochmal passieren, dass wir nur noch die komplexen Fälle bekommen, beziehungsweise die Fälle, die so weit strikt sind, dass man sagt, das ist total schwierig?
Ja, da kann man, glaube ich, von ausgehen. Zumal es ja für vieles Leichte online dann auch Lösungen wirklich gibt. Und zwar nicht nur im Sinne von Informationen online, sondern auch so gegen Festpreis, mach mal was. Also sowas wie irgendwie, kauf dir mal einen Mietvertrag online für deine Eigentumswohnung, die du vermietest. Das ist ja schon seit Jahren gang und gäbe. Und mit KI werden diese Lösungen natürlich mehr werden und komplexer werden. Und insofern ist dann wieder mehr High-Complexity, High-Touch Rechts- und Steuerberatung angesagt. Gleichwohl haben wir eine immer größer werdende Regulierung und dadurch gezwungenermaßen noch immer größere Spezialisierung der Steuerberaterinnen und Steuerberater, sodass das eigentlich ganz gut Hand in Hand geht, dass man die einfachen Standardfragen nicht mehr unbedingt beim Steuerberater alle macht, sondern nur noch wirklich herausforderndere Aufgaben.
Ja, ich finde, in der Praxis bereitet mir das Schwierigkeiten, wo man sagt, okay, der Zeitaufwand steht nicht im Verhältnis zu dem, was da an Steuerersparnis rauskommt. Also ich mache mal ein Beispiel, ich mache eine Unternehmenstransaktion, da geht es um ein paar Millionen und da kostet der Steuerberater mehrere 10.000 Euro.
Ja, ja.
Da ruft die Geld, spielt aber keine Rolle, wenn man das Gesamtpaket
sieht. Ja.
Und es kann ja auch kaum einer, weil es sehr komplex ist. Aber ich habe diese Woche wieder einen Mandanten angerufen, wegen einer PV-Anlage, die Rechnung, ohne Umsatzsteuer, da ist noch einer zwischendurch insolvent gegangen. Also ein Fall, wo man denkt, boah, wie kriegst du den jetzt vom Tisch, ne? Das kannst du mit Zeitaufwand, das kannst du keine Rechnung stellen, ne? Das ist verrückt.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie Parkquittungen bei der Steuer per Hand eintragen. Das kann sich auch nicht lohnen, aber ja, rein formell müsste man es halt machen, wenn man die entsprechend absetzen möchte.
Ja, Wahnsinn. Also man überlegt wirklich immer, was mache ich jetzt für den Mandanten? Versuche ich ihn dazu zu beraten? Nehme ich es auf meine Kappe? Also schreibe die Stunden gar nicht auf, was ja jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee ist. Also das ist wirklich ein schwieriger Prozess. Es wäre natürlich schön, wenn das durch KI wirklich ein bisschen besser aussieht.
Ja. Da kann man ja mal über eine Lösung nachdenken. Vielleicht gibt es da ja genau in dem Bereich irgendwas, was man mal bauen könnte.
Klasse. Also Marc, ich fand das Thema heute für mich super. Ich habe mit euch schon ein paar Mal über das Thema KI gesprochen, muss sagen, ich komme immer mehr ein bisschen rein. Man merkt auch, dass die Gesprächspartner immer tiefer in dem Thema sind und viel mehr Praxiserfahrung haben. Also von daher vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.